Es gibt tausende Orchestermusiker weltweit, die sitzen drauf, täglich bei Proben oder im Konzert, auf Spezialstühlen einer Firma aus Uhingen in Baden-Württemberg. Und für die Musiker ganz hinten im Orchester, die Schlagzeuger und Pauker dieser Welt, da steht der Name dieser Firma Kohlberg Percussion für eine Art Wunderland, wo sich vom Triangelschlägel bis zur Kesselpauke alles findet, was das Musikerherz begehrt. Bernhard Kohlberg, der Gründer der Firma, ist mit Anfang 80 nach wie vor auch ihr Geschäftsführer und neben dem Bauen von Schlaginstrumenten und Orchestermobiliar pflegt er auch eine Sammelleidenschaft. Er dürfte die größte Sammlung historischer Pauken in Deutschland besitzen. Ende der 1960er Jahre hat er damit angefangen. Mittlerweile befinden sich mehr als 130 Pauken, einzelne, Paare, Vierersätze in der Sammlung Kohlberg. Ein Teil davon ist jetzt im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig zu sehen. Herzschlag des Orchesters, mitteldeutsche Pauken aus der Sammlung Kohlberg lautet der Titel der Ausstellung. Und am Telefon bin ich jetzt mit Bernhard Kohlberg verbunden. Hallo, Herr Kohlberg.
Guten Tag, Herr Umbacher.
Herr Kohlberg, was fasziniert Sie an dem Instrument Pauke?
Ja, das ist ein Musikinstrument, es ist aber auch ein technisches Instrument. Man kann es stimmen, was man bei den meisten Schlaginstrumenten nicht stimmen kann. Entweder sie sind bestimmt oder man kann sie umstimmen. Und das ist interessant, das macht man mit den Pedalen meistens heutzutage.
Sie sind nicht nur studierter Schlagzeuger, sondern auch gelernter Maschinenbautechniker und Trommelbauer. Die Ausstellung in Leipzig ist ja auch eine Zeitreise in die Geschichte Ihrer eigenen Zunft. Wer hat denn in den Zeiten eines Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart die Pauken gebaut?
Ja, das waren dann regionale und örtliche Handwerker. Die Baugeräte, also Baumaschinen, also landwirtschaftliche Maschinen, siebmal gemacht haben. Und dann hat man dann eine Membrane draufgezogen, mit Schrauben befestigt und das waren dann die ersten Pauken.
Aber das waren im Grunde keine Spezialhersteller, sondern die haben alles Mögliche gemacht.
Ja, das gab's nicht. Der Instrumentenbau, der hat sich erst immer im Nachhinein entwickelt. Zum Beispiel jetzt hier im sächsischen und thüringischen Raum war ja sehr viel Musik. Leipzig war ja damals die Stadt der Musik noch vor Wien. Die Komponisten haben schon geschrieben, aber es gab halt nur die alten Militärinstrumente. Und dann hat man halt irgendwelche Handwerker vor Ort dazugezogen. Das waren keine Instrumentenbauer. Die sind dann erst auf den Wunsch der Musiker sozusagen zum Instrumentenbauer geworden.
Der Titel der Ausstellung deutet es an, mitteldeutsche Pauken aus Ihrer Sammlung stehen im Fokus. Sie haben es gerade schon etwas angedeutet. Welche Rolle spielt denn Mitteldeutschland für die Entwicklung der Pauke?
Leipzig war schon immer die Hochburg, da kam natürlich noch Dresden dazu. Und Komponisten wie Mendelssohn, der ja die erste Hochschule in Deutschland gegründet hat, auch Brahms und später Wagner, die kamen ja alle hier aus dieser Ecke. Und dann hat sich dadurch, durch den Bedarf der Kompositionen, dann der Bedarf an Musikinstrumenten, in diesem Fall an Pauken, herauskristallisiert. Und dann hat man die ersten Instrumente hier gebaut. Und der Werdegang des deutschen Schlaginstrumenten und Paukenbaus ist eigentlich in Leipzig, Dresden und in Altenburg.
Jetzt gab es ja bis zum Ende des 18. Jahrhunderts im Grunde nur einen Typ von Pauken, das sind die Schraubenpauken. Da gibt es einen Kessel, meist aus Kupfer, da liegt ein Fell drauf mit einem Spannreifen und mehreren Stimmschrauben, lässt sich dann die Tonhöhe mehr oder weniger gut verändern.
Ja, kann man, aber sehr umständlich mit 6 oder 8 Schrauben, unrein. Und wie gesagt, dann haben die Komponisten ja nicht nur für einen Ton geschrieben, sondern für mehrere Töne. Man brauchte dann schon 2 Pauken, 3 Pauken, 4 Pauken und da wurde es kompliziert. Und dann sind dann einfach die Pauker oder die damaligen Paukerspieler an die örtlichen Handwerker gegangen, an Schlossereien. Die haben dann gemeinsam getüftelt, wie könnte man eine Pauke umstimmen, ohne dass man 8 Schrauben nacheinander betätigt, sondern mit einem Mechanismus. Und das war dann der Zukunftsweg für die Maschinenpauke, wie wir sagen.
Da kommt quasi dann ein richtiger Innovationsschub hinein. Da kommen dann plötzlich Kurbel-, Pedal- oder Drehkesselpauken ins Spiel. Wie verändert sich denn der Klang der Pauke im 19. Jahrhundert im Vergleich zu Barock oder Klassik?
Also ursprünglich waren die Kessel, das Volumen relativ klein. Das kam ja von der Militärmusik, von den Pauken, von der Marschmusik. Und dann hat man also festgestellt, für die symphonische Musik, die es damals schon gab, war das Volumen zu klein. Und da hat man sich überlegt und hat dann einfach größere Kessel gewählt. Die mussten stabiler sein. Dann musste man eine entsprechende Konstruktion herumbauen. Da kamen dann Beine ran, die man auf den Boden stellen konnte. Zu Pferd brauchte man ja keine Beine dran haben.
Aber im Grunde war der Innovationstreiber die Ansprüche der Komponisten an die Pauke, an die Musik, dass es einfach immer komplizierter wurde und man das eigentlich nicht mehr mit einer normalen Schraubenpauke eigentlich bewerkstelligen konnte, oder?
Ja, so ist es heute noch. Die Komponisten komponieren und wir Musiker, Schlagzeuger, Instrumentenbauer wissen noch gar nicht, was die schon wieder komponiert haben und wir kleckern hinterher und müssen man dann bauen. Und so war es da drüben auch. Die Komponisten haben mehr gefordert und die Pauke kam nicht mehr hinterher mit dem Umstimmen. Wir haben gesagt, wir müssen noch mehr tun. Oder man hat dann eine Pauke verdoppelt, hat dann 3 oder 4 hingestellt und dann praktisch nicht umstimmen zu müssen. Und da kam der Mechanismus dazu und dann ging es weiter. Immer die Forderung, mehr oder weniger vom Komponisten.
In Ihrer Sammlung befinden sich ja auch absolute Raritäten, unter anderem eine Pauke, die in den 1950er Jahren mit einer Pedalmechanik eigens für Kriegsversehrte entwickelt wurde. Was ist das für eine Geschichte?
Ganz einfach, nach dem Zweiten Weltkrieg haben also sehr viele kriegsversehrte Invalide Pauker nach Hause, schon viele mit dem Holzbein. Ich habe selber im Baden-Badener Rundfunk den Herrn Grabinger erlebt. Der hatte also praktisch ein Holzbein ab dem Knie runter. Und dann konnte man die Pauken, insbesondere die Dresdner Pauke, mit dem kurzen Pedal nicht mehr umstimmen. Und das Patent von Poschardt hier in Leipzig war so ausgerichtet, dass man das Pedal mit dem Schenkel praktisch von oben senkrecht runtertreten konnte und konnte sie umstimmen. Dagegen die anderen Pauken musste man also mit immer einer Kniebewegung nach vorne betätigen. Und das war eine Riesenerleichterung für die Pauker mit einem Holzbein zum Beispiel.
Das sind ja eigentlich absolute Raritäten, die findet man nicht in jedem Antiquitätenladen. Wie kommen Sie an diese außergewöhnlichen Stücke ran?
Wir exportieren ja unsere Instrumente weltweit. Und ich habe natürlich auch Kunden in Deutschland sowieso, aber auch sehr viele in Polen. Und da habe ich die ersten Pauken von dort bekommen. Die wurden dann damals aus der DDR nach Polen geliefert. Im Laufe der Zeit kauft man dann neue, bessere Instrumente und sagt dann, ja, was machen wir mit den alten? Können Sie die nicht mitnehmen? Oder was machen wir da? Habe ich gesagt, okay, nehme ich sie mit, bevor sie irgendwo am Schrott oder irgendwo im Garten als Blumentopf landen. Und so kam ich zu den ersten Instrumenten.
Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Gibt es sowas wie eine Lieblingspauke in Ihrer Sammlung oder ein Stück, auf das Sie besonders stolz sind?
Ja, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Drehpauke, die jetzt hier aus Thüringen von der Firma Wunderlich stammt. Die ist geschickt, im Handhaben leicht zum Transportieren. Saubere Töne, hat aber einen kleinen Nachteil. Wir spielen ja immer auf der gleichen Stelle und da stimmt die Pauke am besten. Aber wenn wir die Pauke jetzt drehen, ist der nächste Ton auf einer anderen Stelle. Ja, das ist dann etwas unbequem, aber vom System ist es die schönste und die beste Pauke, die ich habe.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir mal den Blick etwas weiten auf den internationalen Raum, in den USA werden oder sind im 20. Jahrhundert überwiegend ganz andere Pauken gespielt worden, als das in Deutschland üblich war. Und das hatte auch einen Grund. Können Sie das mal erklären?
Ja. Die Amerikaner sind ein praktisches Volk, ein Riesenland und nicht so wie bei uns relativ eng, Riesendistanzen, alles drum und dran. Und die haben sich natürlich damals, die Instrumentenbauer, die übrigens auch viele aus Europa, aus Deutschland kamen, einen Gedanken gemacht. Und die Firma Brandt, ein Pauke aus Nürnberg, hat die Brandt-Pauken entwickelt, wo die ganze Mechanik innen drin ist, nicht außen. Die war also wesentlich handlicher. Die Pauke konnte man komplett zerlegen und in eine Kiste einpacken. Und da haben sich wahrscheinlich die Amerikaner, das sind mehrere Fabrikate gewesen, die als Vorbild genommen, auch die Engländer, und haben gesagt, man kann nichts kaputt machen, wenn ja nichts von außen ist, außer dem Kessel. Den kann man beschädigen, den kann man aber immer beschädigen, ob innen und außen. Und da war die ganze Mechanik innen drin. Die konnte man praktisch einpacken. Die Beine konnte man abnehmen und auch in 1-2 Kisten transportieren. Also ich würde ja sagen, vom rein praktischen Aspekt gesehen.
Bernhard Kohlberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Herzschlag des Orchesters, Mitteldeutsche Pauken aus der Sammlung Kohlberg. Die Ausstellung ist zu sehen im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, noch bis Ende Dezember. Und falls Sie es nicht nach Leipzig schaffen, pünktlich zur Ausstellungseröffnung, ist ein reich bebilderter Katalog herausgekommen. Darin finden sich sämtliche Pauken der Sammlung von Bernhard Kohlberg. Historische Pauken lautet der Titel, erschienen beim Verlag Kamprad zum Preis von 39 €.